Aber die Zahlen sind schon unten. Seit Monaten geht's runter. Jetzt liegen dazu neue Zahlen vor, die diesen Trend bestätigen. Mehr in den Meldungen mit Anke Arndt.
Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gekommen. Das waren gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegalen Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagierte damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister der Länder beraten ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Auf ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Tobias Mück, RBB 24.
Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer hat dafür geworben, eine spezielle elektronische Fußfessel einzuführen, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern. Auch Union und SPD im Bund planen, für so ein Modell die Rechtsgrundlage zu schaffen.
Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas Demonstrationen gegen die harte Migrationspolitik von Präsident Trump geplant. Angefangen haben die Proteste in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Dort kam es zu Plünderungen und Ausschreitungen. Trump beorderte daraufhin tausende Mitglieder der Nationalgarde dorthin, gegen den ausdrücklichen Willen des demokratischen Gouverneurs Newsom. Er wirft Trump vor, die Lage absichtlich verschärfen zu wollen. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. Immer mehr Grundschüler in Berlin können gut schwimmen. Die Zahl der Drittklässler, die ein Schwimmabzeichen wie Seepferdchen oder Bronze haben, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das hat der Senat mitgeteilt. Ricardo Westphal, RBB 24.
Im Schuljahr 2023/24 hatten laut Senat ein Viertel der Drittklässler kein Schwimmabzeichen. In den Schuljahren davor lagen die Zahlen deutlich höher. Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen ohne Abzeichen wurden von den Schulen offiziell als Nichtschwimmer erfasst. Ob sie tatsächlich schwimmen konnten oder nicht, spielte dabei aber keine Rolle. Zwischen den Bezirken gab es große Unterschiede. In Lichtenberg und Neukölln hatten je rund 35% der Kinder kein Abzeichen. In Steglitz-Zehlendorf waren es nur 11%.
In Berlin ist gestern Abend ein Mann auf einem Bahnhofsvorplatz getötet worden. Nach Angaben der Polizei waren auf dem Hanne-Sobeck-Platz vor dem Bahnhof Gesundbrunnen mehrere Personen in Streit geraten. Dabei wurde der 39-Jährige vermutlich mit einem Messer am Hals verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, wo er später starb. Die Mordkommission ermittelt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs noch dicht bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 14 Grad, in Pankow 15, in Klettwitz 13 und in Angermünde 16 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze, einen guten Tag wünsche ich. Tja, und am Tag nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule sind Entsetzen und Anteilnahme in Österreich weiter sehr, sehr groß. Am Vormittag gab es eine Schweigeminute zum Gedenken an die 10 Menschen, die ein junger Mann gestern an seinem ehemaligen Gymnasium erschossen hat. Bundeskanzler Christian Stöcker hatte 3 Tage Staatstrauer verkündet. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel über die Schweigeminute und über den Stand der Ermittlungen.
Um Punkt 10 Uhr war es soweit. Straßenbahnen, U-Bahnen standen still, Bildschirme wurden dunkel, im Radio eine Minute Schweigen. Landesweit. Aber auch danach ist die Betroffenheit weiter deutlich spürbar, vor allem in Graz. Diese Frau steht am Hauptplatz der steirischen Landeshauptstadt, versucht nach vorne zu schauen nach der Schweigeminute.
Es ist wie aus einem Albtraum erwachen und man hofft, das ist nicht wahr, aber leider ist es so. Und dieses Lernen, damit umzugehen, beginnt jetzt erst für eine ganze Stadt und für uns alle, wie wir jetzt miteinander tun, wie wir unser ganzes Tun darauf ausrichten, zu trösten, füreinander da zu sein und das zu bewältigen, gemeinsam als Gemeinschaft.
Noch immer kommen Menschen vorbei an der Schule, auch frühmorgens, um Kerzen anzuzünden, vor dem Portal des Gymnasiums, in dem ein Todesschütze gestern gezielt junge Menschen erschoss. Schülerinnen vor allem, Schüler, eine Lehrerin starb im Krankenhaus. 10 Todesopfer bis jetzt. Der Täter hat sich danach selbst erschossen. Viele kennen die Schule, saßen dort auch im Klassenzimmer, haben Kinder, die dort Matura machen wollen, das österreichische Abitur. Die Schule galt als sicherer, beschützter Ort mitten in Graz.
Ich möchte nicht mal Kerze anzünden, ja, für die Opfer. Ich habe selber eine Tochter, 17-Jährige, die war daheim. Ich war komplett aufgelöst, ich habe zittert am ganzen Körper. Sie hat mir gleich einen Arm genommen.
Graz hält zusammen, steht auf einem Banner an der Schulmauer. Österreich hält zusammen, das hört man überall, auch nach der Gedenkminute. Während die Polizei weiter ermittelt, Franz Ruf, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium, der höchste Beamte, zählt auf, was öffentlich bekannt ist über den jungen Mann, der da schoss, ein Österreicher, ein Steirer aus der Gegend um Graz.
Wir wissen, dass er bis vor 2 Jahren Schüler dieser Schule war, dass er eine bestimmte Schulstufe mehrmals wiederholt hat. Das nähere Umfeld wird beleuchtet, es wird jetzt Einvernahmen geben, es werden seine elektronischen Geräte ausgewertet, verschiedene Accounts eingesehen und dann wird man am Ende ein besseres Bild vom Täter haben.
Was die Polizei und ganz Österreich vor allem umtreibt, warum hat er es getan, was war das Motiv? Ein Abschiedsbrief, ein Video wurden gefunden bei der Hausdurchsuchung.
Es war eine Botschaft an die Eltern. Kriminalisten haben mir erzählt, dass daraus keine Motivlage abzuleiten ist.
Ein Einzeltäter. Wie so oft hat sich der Innenminister schon sehr bald darauf festgelegt. Aber auch da, sagt sein Generaldirektor, wolle man noch mal genau nachforschen. Sie haben auch eine Rohrbombe gefunden.
Es wurden mehrere Sachen sichergestellt, darunter der digitale und analoge Abschiedsbrief, aber auch eine Rohrbombe, die offenbar nicht funktionstüchtig ist.
Und dann bleibt die Frage, wie kam der 21-Jährige an die Mordwaffen, eine Pistole, ein Schrotgewehr, die er ganz legal besessen hat, mit offizieller Waffenbesitzkarte. Die populäre Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke K. fordert ein Waffenverbot. Viele andere fragen aber auch, ob die Waffengesetze in Österreich doch zu lasch sind. Der Beamte Ruf ist da vorsichtig.
Es ist grundsätzlich eine politische Diskussion, die man natürlich nach solchen Ereignissen führen muss. Und wenn waffenrechtliche Lücken bestehen, dann gehören diese geschlossen.
Das wird jetzt diskutiert. Österreich hat sich in den letzten Jahren zunehmend bewaffnet. 1,5 Millionen registrierte Waffen bei nur 9 Millionen Einwohnern. Das wirft Fragen auf. Aber heute, morgen, übermorgen prägt zunächst Staatstrauer das Land. Österreich auf Halbmast.
Tja, nach dem Amoklauf in Graz. Die Trauer ist groß, aber Ermittlungen und Diskussionen laufen immer höher. Wolfgang Fichtel war das aus Wien. Im Handels- und Zollstreit zwischen den USA und China gibt es eine vorsichtige Annäherung. Unterhändler der beiden Staaten haben eine Grundsatzeinigung erzielt. Die asiatischen Aktienmärkte reagierten am Morgen darauf positiv. China-Korrespondent Benjamin Eisel erklärt mal die Art der Vereinbarung und die Hintergründe.
Bei Verhandlungen in London haben sich hochrangige Regierungsvertreter beider Seiten auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Demnach wollen China und die USA an dem Kompromiss festhalten, den sie vergangenen Monat in Genf erzielt haben.
I think both sides had extra impetus in order to get things done because we both have our presidents behind us pushing us to make sure we take care of our respective sides.
Beide Seiten hätten einen Ansporn gehabt, eine Lösung zu finden, weil die beiden Staatschefs Druck gemacht hätten, so US-Handelsminister Howard Lutnick in London. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatten sich nach der massiven Eskalation des Streits mit Zusatzzöllen von über 100% Mitte Mai auf eine dreimonatige Pause geeinigt. Währenddessen sollen deutlich niedrigere Zölle gelten, um verhandeln zu können. Die Abmachung drohte allerdings zu scheitern. Beide Seiten warfen sich zuletzt vor, gegen das Abkommen zu verstoßen. Chinas kommunistische Führung hatte im April die Ausfuhr kritischer Mineralien und seltener Erden beschränkt. Das führt nach wie vor zu Problemen in Autofabriken, bei Chipherstellern und Rüstungsunternehmen weltweit. China ist der Hauptexporteur dieser Rohstoffe, die unter anderem für Hochtechnologie wichtig sind. Der Zoll- und Handelsstreit zwischen den beiden Supermächten USA und China hat große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die internationalen Finanzmärkte. Die Weltbank hat deswegen gerade ihre Wirtschaftsprognosen gesenkt. Die beiden Staatschefs in Washington und Peking müssten der jetzt erzielten Einigung noch zustimmen, sagte Chinas Außenhandelsbeauftragter Li Chenggang nach den Gesprächen in London. Diese kamen zustande, nachdem US-Präsident Donald Trump und Chinas Generalsekretär Xi Jinping vergangene Woche miteinander telefoniert haben. Es war das erste offizielle Gespräch der beiden Staatschefs seit dem Amtsantritt von Trump im Januar.
Man nähert sich also langsam wieder einem Handelsstreit zwischen den USA und China. Aus Peking waren das die Erläuterungen von Benjamin Eisel. Bei uns soll ja in dieser Woche so richtig der Sommer kommen. Bis zu 30 Grad warm kann es am Wochenende werden, hier bei uns in Berlin und Brandenburg. Auf der Südhalbkugel unseres Planeten wird's dagegen gerade Winter. Und in Südafrika hat der Beginn der kalten Jahreszeit ziemlich schlimme Folgen, berichtet aus Johannesburg Korrespondent Stefan Überbach.
Schnee, Glatteis, Überschwemmungen. So einen extremen Wintereinbruch hat Südafrika schon lange nicht mehr erlebt. In weiten Teilen des Landes sorgt ein ungewöhnlich starkes Tiefdrucksystem für heftige Stürme, sintflutartige Regenfälle und eisige Temperaturen. Besonders betroffen sind die Küstenprovinzen Eastern Cape, Western Cape und KwaZulu-Natal. Aus verschiedenen Regionen werden Stromausfälle gemeldet, verursacht durch umgestürzte Leitungen und eingefrorene Schaltanlagen. Bei Verkehrsunfällen auf glatten Straßen kamen mindestens 5 Menschen ums Leben. Wichtige Verkehrsverbindungen sind unpassierbar oder wurden vorsichtshalber gesperrt. In bergigen Regionen stecken Lastwagen fest. In der Nähe der Stadt Mthatha starben mehrere Bewohner eines Armenviertels, das von einer Hochwasserwelle überflutet wurde. Die Wassermassen rissen auch einen Schulbus mit. Einige Kinder werden noch vermisst. Hunderte Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht. Der südafrikanische Wetterdienst warnt auch für die kommenden Tage vor kaltem Winterwetter. Die Temperaturen liegen vielerorts deutlich unter den sonst üblichen Durchschnittswerten. Besonders in ländlichen Regionen sind viele Haushalte nur unzureichend gegen so extreme Bedingungen geschützt. Die Behörden rufen zu besonderer Vorsicht auf. Rettungsdienste und Polizei sind im Dauereinsatz.
Heftiger Wintereinbruch in Südafrika. Aus Johannesburg der Bericht von Stefan Überbach.
RBB 24 Inforadio Sport.
Um 14 Minuten nach 12. Der Vereinsfußball in Europa ist in der Sommerpause und das gilt auch für den österreichischen Fußball. Und beim dortigen Meister Sturm Graz ist vor allem einer froh, dass er etwas ausspannen kann, nämlich Michael Parenzen. Der ehemalige Profi und Sportdirektor von Union Berlin ist Geschäftsführer in Graz und hat eine überaus turbulente Saison hinter sich. Das hat Parenzen im RBB-Interview erzählt. Sportredakteur Thomas Hollmann hat mit ihm gesprochen.
In der ersten Saison gleich Meister zu werden, ist beachtlich. Michael Parensen ist das gelungen. Dabei hatte der Mann in der Steiermark alles andere als einen leichten Start.
Menschen bemühen sich irgendwann mit mir dann auch ein bisschen in Richtung Hochdeutsch zu gehen. Aber in der Gruppe ist manchmal ein bisschen schwierig oder den einen oder anderen Schmäh versteht man dann doch nicht so direkt.
Michael Parensen war Ende November nach Graz gekommen als Nachfolger von Andreas Schicker, dem bisherigen Geschäftsführer, der in die deutsche Bundesliga zur TSG Hoffenheim wechselte und gleich auch noch Trainer Christian Ilzer, dessen Assistenten, den technischen Direktor und einen Athletiktrainer nachholte.
Weil ich musste noch viele Menschen direkt einstellen, ohne eigentlich wirklich ein Gefühl auch für den Verein gehabt zu haben. Das war unheimlich intensiv. Keine wirkliche Atempause gehabt in der Zeit hier, die ich hier verbracht habe. Dementsprechend ist auch sehr viel Druck dann im Endeffekt abgefallen, als es dann geschafft war.
Nämlich die Meisterschaft erneut zu gewinnen. Der Titel wurde in Graz ausgiebig gefeiert von den Fans und das hat den langjährigen Union-Profi Parensen an seine Köpenicker Zeit erinnert.
Gerade zu Union Berlin gibt es dann schon die ein oder andere Parallele. Der Verein lebt extrem von der Tradition, von der Begeisterungsfähigkeit der Fans auch. Dass sie einfach einen großen Teil dazu beitragen, dass der Verein erfolgreich ist. Das kann man schon sehr gut vergleichen. Und er hat mir das Einleben dann ein bisschen leichter gemacht, muss ich sagen, weil das einfach schon sehr ähnlich ist.
Dabei haben sich Michael Parensen und Union Berlin nicht im Guten getrennt. Im Gegenteil. Der Verein hatte seinen Sportdirektor, der als designierter Nachfolger von Manager Oliver Runert galt, entlassen, wogegen Parensen klagte. Aber das alles ist fußballjuristische Geschichte, sagt der inzwischen Grazer Geschäftsführer Parensen.
Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit bei Union, eine sehr schöne Zeit bei Union. War einfach ein Riesenteil oder ein ganz großer Teil meines Lebens, den ich dort verbracht habe. Insofern hätte ich mir einen schöneren Abschied am Ende gewünscht. Aber manchmal ist das auch nicht möglich und das hege da jetzt auch keinen Groll, sondern konnte jetzt damit abschließen und bin jetzt, wie gesagt, happy, dass ich jetzt hier bei Sturm Graz bin, weil es mir jetzt einfach auch eine Tür geöffnet hat.
Die Tür zur österreichischen Meisterschaft und damit zum Europapokal. Aber jetzt macht Michael Parensen erstmal ein paar Tage Pause und genießt die schöne Steiermark.
Das habe ich mir schon noch für die Zeit jetzt zwischen den beiden Saisons auch vorgenommen, dass zumindest mal der eine oder andere Tag dann auch im Grünen, vielleicht beim Wandern oder so, mal drin sein muss, um die Landschaft und die Umgebung auch ein bisschen besser kennenzulernen. Das, was ich bislang gesehen habe, ist wunderschön.
Das sagt der Ex-Unioner Michael Parensen. Er ist jetzt Geschäftsführer beim österreichischen Fußballmeister Sturm Graz. Mit ihm hat Thomas Hollmann gesprochen.
Werbung.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Irgendwie klingt es noch ein bisschen weit weg, dass es warm werden soll, aber es ist morgen soweit noch. Allerdings, naja, um die 16 Grad derzeit in Berlin, 14 meldet Cottbus, 15 sind's in Potsdam. Zudem übernimmt jetzt die Sonne die Regie. Es bleibt trocken bei höchstens 22 Grad heute Morgen, aber bis zu 25.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder liegt ein großes Plasteteil auf der Fahrbahn. A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. A10 Dreieck Potsdam Richtung Dreieck Havelland zwischen Glindow und Großkreuz Stau an Baustellen 20 Minuten plus. A11 Richtung Berliner Ring zwischen Kreuz Uckermark und Gramzow ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Verbelin und Kremmen Behinderungen nach einem Unfall. B B97 Cottbus Richtung Großgastrose. Hinter dem Abzweig nach Jenschwalde Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof, Stau 20 Minuten plus. Adlershof, Köpenicker Straße zwischen Adlergestell und am Studio noch immer Vollsperrung in beiden Richtungen wegen eines Feuerwehreinsatzes. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Freitag früh gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
20 nach 12 damit.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie. Die Kommunen seien überfordert, heißt es immer wieder. Das sei eine nationale Notlage, so Innenminister Dobrindt. Gemeint ist die Zuwanderung. Der Minister fährt deswegen einen harten Kurs. Doch ist der überhaupt gerechtfertigt? Die nackten Zahlen sprechen eine differenziertere Sprache. Meldung jetzt mit Anke Arndt.
Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gekommen. Das sind gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegale Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament eingeräumt, dass es für seine Regierungskoalition schwierig wird. Der Sieg des nationalkonservativen Kandidaten Nawrocki bei der Präsidentenwahl stelle eine große Herausforderung dar, betonte Tusk. Mit der Vertrauensfrage wolle er sichergehen, dass er noch ein Mandat habe. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition.
Die SPD-Spitze distanziert sich von einem sogenannten Manifest aus dem linken Flügel der Partei. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage, noch werde es eine Mehrheit finden. Zuvor hatten unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik gefordert. Sie empfahlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisierten zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Grünen verlangen Aufklärung über die Maskengeschäfte der Bundesregierung in der Corona-Krise. Die Grünen-Fraktion im Bundestag drängt auf Sondersitzungen des Haushalts- und des Gesundheitsausschusses. Die Steuerzahler hätten ein Recht auf Informationen. Gesundheitsministerin Warken weigert sich bisher, den vollständigen Bericht einer Sonderbeauftragten offenzulegen. Darin steht laut Medienberichten, dass der damalige Gesundheitsminister Spahn Lieferverträge für Corona-Masken ohne Ausschreibung und zu hohen Festpreisen abgeschlossen hat. Wegen juristischer Auseinandersetzungen um die Lieferungen drohen dem Bund Kosten in Milliardenhöhe. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Am Vormittag wurde mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Um Punkt 10 Uhr war es soweit. Straßenbahnen, U-Bahnen standen still, Bildschirme wurden dunkel, im Radio eine Minute Schweigen. Landesweit. Es war gestern um 10 Uhr, als die ersten Notrufe ankamen, weil ein Todesschütze an einem Gymnasium in Graz gezielt Menschen erschoss oder schwer verletzte. 10 Todesopfer sind es bis jetzt, vor allem Schülerinnen und Schüler. Eine Lehrerin starb im Krankenhaus. Der Täter erschoss sich danach selbst. Ein 21-jähriger Österreicher aus der Gegend um Graz, ehemaliger Schüler genau dieser Schule, der mehrfach Klassen wiederholen musste, ohne Abschluss abging, arbeitslos war. Das wissen wir bis jetzt. Aber noch keine Auskunft der Polizei über das Motiv.
Im Innovationspark Wuhlheide in Berlin-Köpenick ist in der Nacht offenbar Feuer gelegt worden. Wie die Polizei dem RBB am Morgen bestätigte, wurde automatisch Feueralarm ausgelöst. Vor Ort seien dann 3 Brandherde gefunden worden und Reste von Brandbeschleunigern. Verletzt wurde niemand, der Schaden halte sich in Grenzen. Im Innovationspark Wuhlheide haben einige Dutzend Unternehmen ihren Sitz. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Mittag im Süden anfangs noch wolkig bis stark bewölkt, von Norden her zunehmend Aufheiterungen. Höchstwerte heute 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 15 Grad, in Spandau-Eiskeller 16, in Ruhland 13 und in Perleberg 17 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 12.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Es war ein langanhaltendes Phänomen im europäischen Tourismus, die sogenannte Grand Tour. Wer es sich leisten konnte, reiste, meist als junger Mann, auf vorgegebenen Pfaden in den Süden, um Bildung zu vervollkommnen oder um zu Hause wenigstens etwas zur Konversation beitragen zu können. Der Höhepunkt dieser Form des Tourismus lag im 18. und 19. Jahrhundert. Und damit willkommen zu Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Grand Tour, das ist das diesjährige Motto der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, die wären bis zum 29. Juni. Einer der Reiseführer durch die verschiedenen Konzerte könnte dabei der britische Musikpublizist Charles Burney sein, der von 1726 bis 1814 lebte. Ich traf die Dramaturgin Anna Maria Pammer, um mit ihr über das Programm, über Charles Burney und über die Grand Tour zu sprechen.
Wenn man dieses kulturhistorische Phänomen auf einen Punkt bringen will, könnte man sagen, es ist eine sehr weite, lange Reise mit dem Ziel der Horizonterweiterung. Und man startet von einem Punkt und man kehrt zu diesem Punkt zurück, man kehrt verändert zurück. Das hat mir sehr gut daran gefallen.
Das ist ja das, was wir eigentlich bei jedem Konzert hoffen, dass wir am Ende anders, ein wenig anders herausgehen, als wir in das Konzert hineingekommen sind. Also ich sehe da gerade vor mir liegen das Tagebuch von Charles Burney, der einer der großen Reisenden war, einer der professionellen Reisenden. Wie spielt er denn eine Rolle in diesem Programm?
Burney ist unser Glücksfall in diesem Programm, denn Burney ist einer der ganz wenigen, der sich bei seiner Reise auf die Musik konzentriert hat. Er war ja kein Grand Tourist im eigentlichen Sinn. Er war auch nicht mehr so dieser junge Mann, der mit dem Tutor reist. Er war ein erwachsener Mann mit Familie, ein professioneller Musiker, ein Organist, ein Komponist und eben ein Musikhistoriker. Und er hat diese klassische Route der Grand Tour zwar verfolgt, aber er hat nicht das gemacht, was andere vor ihm gemacht haben, sondern hat wirklich sich nur auf die Musik konzentriert. Alles, was er gehört hat, die Künstler, Komponisten, die er getroffen hat, die Instrumente, die er gesehen hat, die Musik, die er auf der Gasse gehört hat oder im Wirtshaus. Er hat all das beschrieben, seine Gespräche und so weiter. Und das hat er alles festgehalten. Er hat auch oft, das merkt man auch im Reisetagebuch, schon ein bisschen erzählt, sozusagen musikhistorisch erzählt. Aber es gibt auch immer wieder den Verweis, das breite ich später nochmal mehr aus, denn er hat nach den Reisetagebüchern eine 4-bändige Musikgeschichte verfasst. Also er hat ja wirklich auch unter dem Blickwinkel des Musikforschers diese Reisen unternommen.
Ob professionell oder eben als Adliger, als Bürger, der quasi als Auszubildender reist, meistens nach Italien zunächst, bringt man ja immer von der Reise etwas mit, auch an Informationen, an Kenntnissen. Wie lässt sich denn im Musikbereich zeigen, dass dieses vermehrte Reisen, zum Beispiel nach Italien, dann Auswirkungen auf die Musikgeschichte in anderen Teilen Europas hat?
Naja, das ist sozusagen von Fall zu Fall unterschiedlich. Musiker waren auch traditionell viel auf Reisen. Also das Reisen von Künstlern und so weiter, das ist ein Aspekt, der auch zur Entwicklung der Grand Tour mitgeführt hat. Und dass Künstler eigens in Gebiete gereist sind, um etwas Bestimmtes zu erlernen, um einen bestimmten Stil von einem Meister zu erlernen oder so etwas, das gab's natürlich grundsätzlich. Also insofern sind das so Aspekte und der Titel Grand Tour ist ein Überbegriff und wir fächern das auf. Wir haben ein Programm mit Liedern von Oswald von Wolkenstein, der natürlich unglaublich weit herumgekommen ist und in seinen Liedtexten tatsächlich auch Reiseerlebnisse erzählt. Also es kommen auch solche Dinge vor. Wir haben einen, außer Bernie, der sozusagen ein Musikforscher war, wir haben einen Abend zu einem der größten Forscher überhaupt, zu Alexander von Humboldt. Das sind natürlich dann so Aspekte, die so ein Gesamtprogramm ein bisschen auffächern und bunter machen. Wir haben aber eben auch explizit Programme, die Bernies Route folgen und man aus diesen verschiedenen Musikmetropolen dann verschiedene Musik hört und auch die Stile sich etwas verändern. Das kommt immer wieder vor in dem Gesamtprogramm des Festivals.
Wenn ich mich jetzt an ein Konzert näher erinnere, das ich im Programm gelesen habe, da geht es um die Trio-Sonate. Es ist ja interessant, dass eben auch Formen und Stile reisen, also weil sie plötzlich in Gesamteuropa populär werden.
Das ist ein Konzert mit dem Ensemble Diderot, mit Johannes Bramsoller, die Trio-Sonate eben in diesen europäischen Musikmetropolen quasi verfolgen, entlang der klassischen Grand Tour-Route, kann man sagen. Also die ursprüngliche Grand Tour-Route beginnt immer in London, weil es ja eigentlich zunächst ein englisches Phänomen war. Es heißt ja eigentlich auch Grand Tour und es hieß überhaupt erst viel später so, als es ursprünglich schon begonnen hatte. Und dann geht das über Paris, dann über die Alpen nach Italien und dann nach Süditalien und so weiter. Und dieses Trio-Sonaten-Konzert, das wird auch dieser Route folgen.
Reisen nehmen Sie aber auch wirklich wörtlich, also nicht nur, weil es in Potsdam ja eine lange Tradition der Fahrradkonzerte gibt. Diesmal geht es noch ein bisschen weiter, also man kann mit dem Schiff nach Sacro fahren, kann man sich joggend am Morgen durch Parc Sanssouci bewegen und es gibt sozusagen den Versuch, die Alpen zu überqueren, zumindest künstlerisch und das in Beelitz-Heilstätten.
Das Fahrradkonzert hat in Potsdam eine lange Tradition, das wurde von Frau Dr. Palent erfunden quasi vor 15 oder mehr Jahren und diesmal wird auch gejoggt und gewandert, immer in Verbindung mit Musik natürlich. Und was vielleicht auch ein Aspekt daran ist, was man ja gerne vergisst, wie stark sich Reisebedingungen verändert haben. Also es ist kaum vorstellbar, welche Strecken Alexander von Humboldt da auf seiner Amerikareise zu Fuß gegangen ist. Ne? Und er ist auch ein Beispiel durch dieses sehr lange Leben, wie sich dann genau in seiner Lebensspanne das Reisen verändert hat durch Dampfmaschine und Eisenbahn und dann Schiff und wie sich auch eigentlich die Destinationen für die Grand Tour verändert haben. Nach Italien wurde plötzlich Ägypten populär. Solche Dinge fließen da ein und sollen ein bisschen Anregung geben.
Nun nutzen die Musikfestspiele ja eigentlich immer diesen wunderbaren Kulturraum in Potsdam. Und deshalb wäre meine letzte Frage, wo merken wir denn in Potsdam an den Gebäuden, an den Gärten, im Stadtraum Elemente, die zu tun haben mit dem großen Reisen, mit der Grand Tour?
Ja, Potsdam ist ganz reich an quasi Kulturimport, der Reisen geschuldet ist, beziehungsweise es gibt einen auch indirekten Weg, denn zum Beispiel Friedrich II. Selbst war nicht auf einer Grand Tour, aber er hat um sich eine Gruppe von eine Gruppe von Männern versammelt, nicht zuletzt Algarotti, die ihm erzählt haben, berichtet haben, geliefert haben, vermittelt haben und so weiter. Und daher gibt es in Potsdam eine Fülle an italienischer Architektur, italienisch geprägter Architektur. beim Marmorpalais herum haben wir sogar ägyptische Elemente. Also Potsdam ist eigentlich diesbezüglich besonders reich und besonders aufschlussreich.
Sagt Anna-Maria Pammer, die Dramaturgin der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Bis zum 29. Juni werden in der Potsdamer Schlösser- und Gartenlandschaft die unterschiedlichsten Konzert- und Führungsangebote gemacht. Noch gibt es Karten, wenn auch nicht für alles, so ist das halt bei begehrten Reisedestinationen. Und damit genug Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Um 12:55 in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist es bald soweit, dort beginnen Ende Juni die Sommerferien. Hier in Berlin und Brandenburg allerdings erst in der zweiten Julihälfte. Das muss kein Nachteil sein, denn bei Urlaubsmietwagen sinken die Preise gerade unter Vorjahresniveau, berichtet unser Wirtschaftsreporter Johannes Frevel.
Mancher hat beim Ferienauto noch teure Erinnerungen aus den Corona-Jahren. Wegen gerissener Lieferketten konnte die Autoindustrie vor allem kleinere Mietwagen kaum anbieten. Bei knappen Urlaubsmietwagen stiegen die Preise deshalb stark. Inzwischen habe sich die Lage entspannt, konstatiert Thorsten Lehmann, Geschäftsführer des Ferienmietwagenspezialisten Sanicas.
Die Flotten der Autovermieter wurden in den meisten Destinationen eigentlich wieder komplett aufgebaut, wenn auch nicht überall auf Vorkrisenniveau. Das ist je nach Zielgebiet natürlich so ein bisschen abhängig. Aber generell gibt es genug Mietwagen für alle, insbesondere wenn man natürlich frühzeitig bucht.
In diesem Jahr lässt sich ein Preistrend beobachten, der Urlaubern sehr entgegenkommen dürfte. Ab September bis Dezember waren die durchschnittlichen Mietwagenkosten bei diesem Unternehmen je Woche im Schnitt auf 519 Euro geklettert. Inzwischen ist es deutlich günstiger. Die Nachfrage übersteigt nicht mehr das Angebot.
Momentan liegen wir bei einer Woche bei ungefähr 410 Euro. Das schwankt natürlich immer so ein bisschen von Tag zu Tag, je nachdem, wo die Reise hingeht, weil wir betrachten natürlich hier, also wir bekommen natürlich Buchungen für die gesamte Welt, für über 120 Länder weltweit. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Preise, aber so 410 Euro die Woche ist so die Nummer momentan. Und diese ganz extremen Preisspitzen über die letzten Jahre hinweg sind tatsächlich deutlich seltener geworden.
Das hat auch damit zu tun, teure Mietwagenreisen in die USA werden inzwischen weniger gebucht. Das drückt den Durchschnittspreis. Spät entschlossene Last-Minute-Fans müssen damit rechnen, dass andere bei günstigen Angeboten schneller wären und die Preise vor den Ferien steigen, während der ADAC. Bei Mietwagen leer auszugehen, dieses Risiko sei in diesem Jahr jedoch gesunken, bilanziert Thomas Lehmann.
Grundsätzlich gibt es ausreichend Fahrzeuge, die zur Verfügung stehen, aber natürlich auch in den Spitzen in der Hochsaisonzeit ist es immer ein Thema, gerade bei den größeren Fahrzeugen oder bei den Minibussen, Cabrios, solche Dinge, das ist immer sehr knapp. Also in den Urlaubsregionen wie zum Beispiel Spanien, Portugal und Griechenland, Italien, das sind die Preise schon eher nach wie vor sehr hoch. Eher ein bisschen sparen kann man wahrscheinlich, so Spanien, Festland allerdings auch und Kroatien. Aber natürlich auch nicht überall, sondern auch so ein bisschen punktuell.
Die bei Mietwagenurlaubern beliebtesten Ferienregionen für den Sommerurlaub sind derzeit Spanien, Griechenland und Italien.
Tja, und dort werden die Ferienautos in diesem Jahr oft nicht mehr ganz so teuer sein im Mietgeschäft. Unser Wirtschaftsreporter Johannes Frevel informierte.
Werbung.
Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Stück für Stück wird's sonniger in Berlin und Brandenburg und damit auch Stück für Stück ein bisschen wärmer. 16, 17 Grad derzeit in der Hauptstadt, 15 in Frankfurt-Oder und auch in Prenzlau. Und die Höchstwerte heute 22 Grad, morgen dann bis zu 25.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Lee ist Stau. 30 Minuten Bullus Plus. A10 und A2, Dreieck Potsdam Richtung Magdeburg, zwischen Dreieck Potsdam und Lenin, Stau 45 Minuten plus. A11 Richtung Berliner Ring, zwischen Kreuz Uckermark und Gramzow ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. A24 Hamburg Richtung Berlin, zwischen Färbelin und Kremmen, Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof, Stau 20 Minuten plus. Prenzlauer Berg, Landsberger Allee stadteinwärts zwischen Staukorps und Fritz-Riedel-Straße ist wegen Instandsetzungsarbeiten die rechte Spur gesperrt. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Freitag früh gesperrt. Und in Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten in Höhe Flughafenstraße gesperrt, Richtung Britz bis Sonnabend. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
12.40 Uhr damit.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze, ich grüße Sie. Die Zahlen müssen runter bei der Zuwanderung. Das wiederholen Innenminister Dobrindt und Kanzler Merz gebetsmühlenartig, aber die Zahlen sind schon unten. Seit Monaten geht's runter und jetzt liegen dazu neue Zahlen vor, die diesen Trend sehr deutlich bestätigen. Mehr in den Meldungen mit Anke Arndt.
Die Zahl der illegalen Einreisen in die Europäische Union ist seit Beginn des Jahres deutlich zurückgegangen. Das geht aus Daten der Grenzschutzagentur Frontex hervor, die dem ARD-Studio Brüssel vorliegen. Demnach sind die illegalen Grenzübertritte bis Ende Mai um etwa 20% gesunken. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Knapp 64.000 Menschen sind bis Ende Mai auf irregulärem Wege in die Europäische Union eingereist. Der stärkste Rückgang wurde demnach auf der Westbalkanroute verzeichnet, wo nur noch 4.000 Menschen gezählt wurden. Ein Minus von mehr als der Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Das zentrale Mittelmeer bleibt auch in diesem Jahr bisher die meistbefahrene Route. Eine von drei Personen, die irregulär EU-Boden erreichen, setzt von der nordafrikanischen Küste etwa nach Italien über. Die allermeisten starten ihre Fahrt von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgingen. Laut Frontex eine Folge des Durchgreifens der tunesischen Behörden. Tunesien gehört zu den sogenannten Drittstaaten, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart haben.
Der polnische Ministerpräsident Tusk will heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen. In einer Sitzung am Vormittag sagte Tusk, die Herausforderungen seien größer, als er nach der Präsidentenwahl erwartet habe. Er hatte auf einen Sieg des liberalen Warschauer Bürgermeisters Trzaskowski gesetzt, um sein Reformprogramm leichter durchsetzen zu können. Die Stichwahl hatte aber der Konkurrent der Nationalkonservativen Nawrocki gewonnen. Dessen Partei könnte die Gesetzesvorhaben der Regierung blockieren. Mit der Vertrauensfrage will Tusk sicherstellen, dass in seinem pro-europäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Die SPD-Spitze distanziert sich von einem sogenannten Manifest prominenter Parteimitglieder. Darin fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Aus dem Willy-Brandt-Haus heißt es, es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Ahmetovic sprach von einem inhaltlich in weiten Teilen fragwürdigen Papier, das nicht Beschlusslage in der Fraktion oder Partei sei. Es würde im Falle einer Einbringung auf dem Bundesparteitag auch keine Mehrheit finden.
Immer mehr Haushalte in Deutschland produzieren Strom mit sogenannten Balkonkraftwerken. Der Bundesverband Solarwirtschaft schätzt, dass es inzwischen mindestens 1 Million dieser Anlagen gibt. Damit habe sich deren Anzahl innerhalb eines Jahres verdoppelt. Balkonkraftwerke heißen offiziell Stecker-Solargeräte und sind kleine Photovoltaikanlagen. Ihre Leistung ist auf 800 Watt begrenzt. Bei Sonnenschein speisen sie ihre Leistung über eine Steckdose ins heimische Netz ein. Dadurch muss ein Verbraucher weniger Strom von seinem Versorger beziehen. Produziert die Anlage einen Überschuss, wird der Strom entgeltfrei ins Netz eingespeist. Die Innenminister der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens, Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die in Spanien bereits im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Unter anderem über dieses Modell will die Innenministerkonferenz in Bremen beraten. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. Tech-Milliardär Musk rudert im Streit mit US-Präsident Trump zurück. Er bedauere einige seiner kritischen Äußerungen aus der vergangenen Woche. Er sei zu weit gegangen, schreibt Musk auf seiner eigenen Plattform X. Er hat auch einige kritische Beiträge gelöscht, darunter einen, in dem er sich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump aussprach. Beide hatten sich zuvor einen öffentlichen Schlagabtausch, unter anderem über Trumps geplantes Steuergesetz, geliefert. Musk hatte den Präsidenten im Wahlkampf unterstützt und war bis vor kurzem Leiter einer Abteilung, die massive Einsparungen bei den US-Behörden vornahm. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Mittag im Süden anfangs noch wolkig bis stark bewölkt, von Norden her zunehmend aufgeheitert. Höchstwerte heute 19 bis 22 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 15 Grad, in Steglitz 17, in Klettwitz 14 und in Ciesa 18 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 12.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Clemens Schulze ist mein Name. Schönen guten Tag. Sich selbst seinen eigenen Strom herstellen, das machen in Deutschland immer mehr Menschen. Hierzulande boomen nämlich die sogenannten Balkonkraftwerke. Rund 1 Million von ihnen sollen in Deutschland mittlerweile in Betrieb sein. Das hat der Bundesverband der Solarwirtschaft heute mitgeteilt. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems hat sich diesen Boom mal ein bisschen genauer angeschaut, erklärt zunächst, was genau eigentlich ein Balkonkraftwerk ist.
Also die Teile heißen, wenn man ganz korrekt sein will, eigentlich Stecker-Solargeräte. Und das sind einfach kleine Solarplatten, die man sich zum Beispiel auf den Balkon stellen kann. Und wenn die Sonne scheint, fließt der Strom über die Steckdose zu Hause rein. Und man spart dann halt bei dem Strom, den man sonst vom Versorger bekommen würde. Die Stromleistung ist bei den Teilen auf 800 Watt begrenzt. Standardmodul hat so um die 400 Watt. Und davon kann man dann im Idealfall zum Beispiel übers Jahr gerechnet den Kühlschrank und die Spülmaschine betreiben. Das hat die Verbraucherzentrale für einen Standard-Zwei-Personen-Haushalt berechnet. So könnte man laut denen dann theoretisch um die 60 Euro im Jahr an Stromkosten sparen.
Der Bundesverband der Solarwirtschaft sagt nun, Balkonkraftwerke boomen hierzulande. Wie viel sind es denn genau und wie kam es denn zu diesem Boom? Dazu mehr vom Korrespondenten.
Wenn man es genau nimmt, sind es im Moment um und bei 976.000 Stecker-Solargeräte, die in Deutschland angemeldet sind. Aber das sind, wie gesagt, die angemeldeten. Einerseits läuft die Zahl ein bisschen dem realen Wert hinterher, weil die Dinger, die in Betrieb genommen werden, bis zu einem Monat später erst nachgemeldet werden können. Andererseits, wir wissen, wie es ist, meldet nicht jeder so eine Anlage auch an. Deshalb geht der Bundesverband der Solarwirtschaft halt davon aus, dass die Million schon geknackt ist. So oder so ist es aber ein ziemlicher Boom, weil vor einem Jahr, im Juni 2024, waren nur 500.000 Balkonkraftwerke in Deutschland angemeldet. Die Zahl hat sich seitdem also verdoppelt. Das liegt einerseits natürlich daran, dass die Mini-Solaranlagen immer günstiger werden und die Strompreise relativ hoch sind. Dann rechnet sich so ein Balkonkraftwerk einfach früher. Aber die Politik hat da auch einen Boost gegeben, und zwar die Ampelregierung. Die hat einerseits vergangenes Jahr ein Solarpaket verabschiedet. Damit wurde es leichter gemacht, solche Balkonkraftwerke anzumelden. Das geht jetzt relativ unkompliziert mit einem Register und nicht mehr beim Netzbetreiber. Außerdem wurde mit dem Paket die Maximalleistung von diesen Anlagen hochgesetzt. Und da gab es noch eine rechtliche Änderung von der Ampel. Und seitdem dürfen Vermieter solche Balkonkraftwerke nicht mehr einfach so verbieten, sondern müssen einen ziemlich guten Grund dafür nennen.
Und diese ganzen Erleichterungen haben also für den Boom bei Balkonkraftwerken gesorgt. Gibt es denn auch Nachteile?
Die gibt es, die beziehen sich aber eher generell auf den Solarboom und nicht spezifisch auf die Balkonkraftwerke. Aber einerseits ist der Markt für Solarmodule halt ziemlich fest in der Hand von chinesischen Unternehmen. Und das macht uns natürlich noch abhängiger von einem Land, mit dem wir teilweise sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben. Vor kurzem ging ja mal die Meldung durch die Nachrichten, dass die Chinesen große Solaranlagen einfach übers Internet ausschalten könnten. Und das andere Problem ist, dadurch, dass es mittlerweile so viele Solaranlagen gibt, kann unser Stromnetz theoretisch überlastet werden. An Tagen, an denen die Sonne viel scheint, aber wenig Strom verbraucht wird, zum Beispiel weil sonntags Fabriken stillstehen, da kann das Netz quasi verstopfen, Schaden nehmen und im Horrorszenario könnte es sogar einen Blackout geben. Wie gesagt, das bezieht sich aber insgesamt auf die Solarenergie und vor allem die großen industriellen Anlagen. Ob das kleine Balkonkraftwerk, das den Staubsauger jetzt mit Strom versorgt, das große Problem ist, steht auf einem anderen Blatt.
Also immer mehr Balkonkraftwerke in Deutschland, über 1 Million sollen es mittlerweile sein. Hauptstadtkorrespondent Jan-Friedrich Wilhelms war das mit einigen Einzelheiten. Und wir bleiben bei grüner Energie und zwar beim grünen Wasserstoff. Der gilt als Energieträger, ohne den die Energiewende nicht gelingen wird. Es wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Der Bedarf an grünem Wasserstoff in Europa ist riesig. Deshalb setzen Politik und Wirtschaft auch auf seine Produktion in Afrika. Aber eine Studie zeigt jetzt, nur 2% von rund 10.000 geplanten Standorten wären für den Wasserstoffexport nach Europa überhaupt wettbewerbsfähig, berichtet Philipp Artelt aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Eigentlich sind die Voraussetzungen in einigen Regionen Afrikas ideal. Viel Platz, viel Sonne, die Energie liefern kann. Energie für die Herstellung von Wasserstoff. Der würde dann nach Europa verschifft und dort verbraucht werden, zum Beispiel zur Herstellung von Düngemitteln oder in der Stahlindustrie. Aber Wasserstoff aus Afrika könnte wesentlich teurer sein als bisher angenommen. Zu teuer, das haben Wissenschaftler aus Zürich, Oxford und München berechnet. Florian Egli von der Technischen Uni München fühlt sich an Desertec erinnert, das gescheiterte Solarstrom-Großprojekt in der Sahara.
Es ist in gewissen Teilen ähnlich, weil man davon ausgeht, dass man bei Desertec sehr günstigen Strom produzieren kann und das dann nach Europa bringen kann aus dem nördlichen Afrika und in der grünen Wasserstoffdiskussion davon ausgeht, dass wieder das gleiche sehr günstige Erneuerbare, dass das der hauptsächliche Wettbewerbsvorteil dann wäre für die grüne Wasserstoffproduktion in Afrika. Und es zeigt sich, dass diese Sicht eben ein bisschen zu kurz denkt.
Die Wissenschaftler haben sich die Finanzierungskosten für die geplanten riesigen Wasserstoffproduktionsanlagen genau angesehen. Die bisherigen Schätzungen, meinen sie, seien zu ungenau. Politische Instabilität, Sicherheitsrisiken und andere Faktoren könnten die Zinsen für Investitionen auf bis zu 27% hochtreiben, zumindest in einigen Ländern.
Und darum sehen wir zum Beispiel auch, dass Projekte in Namibia oder auch in Marokko oder Mauretanien tendenziell günstiger produzieren können, weil sie in Ländern sind, die einigermaßen stabil sind und gute Rahmenbedingungen bieten, was sich unterscheidet von anderen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent.
Schätzungen zufolge könnte der weltweite Bedarf an grünem Wasserstoff bis 2030 auf das Zehnfache steigen. Auch die EU hat ambitionierte Ziele. So soll bis dahin fast die Hälfte des in der EU verbrauchten Wasserstoffs, mit einigen Ausnahmen, klimafreundlich produziert sein. Aber innerhalb der EU kann Wasserstoff wesentlich günstiger produziert werden als in Afrika. Brauchen wir den Wasserstoff von dort dann überhaupt? Philipp Verport, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, kurzfristig schon, denn das Angebot ist einfach extrem gering. Also könnten wir überhaupt diese Mengen tatsächlich zu diesen Kosten in Europa produzieren? Und was wir da sehen, ist, dass das wahrscheinlich nicht hinhaut, weil wir dann die Erneuerbaren so viel stärker und so viel schneller ausbauen müssten, dass es wahrscheinlich nicht klappt.
Am Ende wird es auch darauf ankommen, wie schnell und wie günstig andere Weltregionen Wasserstoff produzieren können. So sind im Nahen Osten ebenfalls Projekte geplant. Und wie viel wir als Gesellschaft bereit sind zu zahlen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen.
Eine Studie dämpft also die Hoffnungen auf grünen Wasserstoff aus Afrika. Die Studie vorgestellt hat ARD-Wissenschaftsreporter Philipp Artelt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 1:07 Johann Sebastian Bach hat seine Musik immer wieder neu gedacht und auch überarbeitet. Und seine Musik hat wiederum Generationen von Komponisten und Musikerinnen verwandelt. Insofern hat sich das Bachfest Leipzig das passende Motto ausgesucht, nämlich Transformation. In Leipzig hat Bach die letzten 27 Jahre seines Lebens verbracht. Morgen geht's hier los mit dem Festival und Kulturreporterin Grit Schulze hat den Überblick.
Beim Bachfest Leipzig wird nichts dem Zufall überlassen. Schon das Äußere des Programmbuchs zeigt, worum es geht. Transformation. Ein durch Tonfrequenzen erzeugtes grafisches Raster durchzieht das Cover. Entstanden aus Bachs letzter, unvollendeter Fuge. Der Leipziger Künstler Richie Riediger hat daraus ein sichtbares Klangbild geschaffen.
Das ist dann wirklich die letzte Minute, die er komponiert hat. Und die kann man sich über so eine Art Strichcode angucken.
Transformation geschieht im Festival aus der Freude an Komplexität, künstlerischer Neugier und gestalterischer Freiheit. Dabei ist der Intendant und Festivaldramaturg Michael Maul der leibhaftige Transformator. Er übersetzt Forschung in Festivalfieber, schaltet um zwischen Archiv und Augmented Reality, mal Thomaskantor im Geiste, mal Entertainer mit Strom im Blut.
Je internationaler unser Publikum ist, umso jünger ist es auch.
Dem trägt er Rechnung. Ein Bach-Avatar, der plötzlich aus dem berühmten Hausmann-Porträt heraustritt. Beim virtuellen Bach ist genau das möglich.
Die junge Generation wird dann feststellen, Mensch, dieser Bach, das ist ja ein cooler Typ. Und der hat Ecken und Kanten und ist in gewissen Dingen ein Mensch wie du und ich. Und die Musik ist ja ehrlich gesagt auch ganz schön Rock'n'Roll.
Dazu passt auch ein Festivalauftakt der etwas anderen Art. Ein Bach-Pong-Turnier, angelehnt ans beliebte Bierpong-Spiel bei Studierenden, direkt vorm Bach-Denkmal am zweiten Festivalabend mit musikalischer Zugabe nebenan in der Thomaskirche. Derweil inmitten des Leipziger Marktplatzes ein Brückenschlag zwischen Zeiten und Kulturen gefeiert wird, mit der arabischen Passion des Ensembles Sarabande. Nur ein Programmpunkt auf der großen Bach-Stage bei freiem Eintritt am ersten Festivalwochenende. So vielfältig das Bachfest auch beginnt, der programmatische Kern ist klar gesetzt. Ernst und Experiment schließen einander nicht aus. Sie bedingen einander.
Transformation, also Verwandlung, Weiterentwicklung, das ist ein Konzept, was so alt ist wie die Musikgeschichte selbst. Bach selber hat eigene Musik häufig mehrfach verwendet.
Neu genutzt, weiterentwickelt und dabei etwas völlig Neues geschaffen. Beispielsweise mit Pergolesis Stabat Mater. Um dieses Prachtwerk der katholischen Kirchenmusik in die protestantische Thomaskirche zu transformieren, setzt Bach unter das Original kurzerhand einen neuen Text mit der Psalmparaphrase »Tilge Höchster, meine Sünden«. Beide Werke werden im Konzert am 19. Juni gegenübergestellt. Und auch das Weihnachtsoratorium erlebt seine Metamorphose aus zuvor entstandenen Huldigungsmusiken und erstrahlt am 14. Juni. Schauspieler Burkhard Klausner wird im 500 Jahre alten Auerbachs Keller den Faust mit Musik von Bach verbinden. Kulinarik inklusive. Dass Bach all das trägt, die leisen und lauten Töne, Experiment und Tradition, liegt für Michael Maul klar auf der Hand.
Du kannst mit Bach mutig planen, du kannst auch mal verrückt planen. Am Ende ist es so, Bach ist dein Freund.
Also richtig was los beim Bachfest Leipzig. Bach ist dein Freund. Morgen beginnt das Bachfest in der Stadt und Grit Schulze hat Lust auf mehr gemacht.
Werbung.
Na, was schaust du, deppert?
Na, ich schau gerade, was ich am Wochenende so machen kann. Hätte richtig Bock auf Foto und Video.
Schauen? Kannst bitte schauen.
Fotomaya!
Die Schau. Unsere große Berliner Fotomesse diesen Freitag und Samstag. Alle Hersteller vor Ort. Nikon, Canon, Sony und viele mehr.
Schaut's vorbei. Der Philipp ist da, ich bin da, der Rest vom Team ist da.
Fotowalks, Workshops, Vorträge, gratis Check-and-Clean und mega Messeangebote.
Und der Chef, der ist auch da. Schauen wir mal.
Die Schau. Bei Fotomaya und im Letteverein am Viktoria-Luise-Platz.
Fotomaya!
Mehr Nähe zu Russland, weniger Aufrüstung, weniger Soldaten. Diese Stimmen, die werden zurzeit irgendwie ein bisschen untergegangen. Aber heute ist eine dieser Stimmen zu hören. Und zwar unter anderem eben bei meiner Kollegin Sandra Schwarte, die jetzt mich hier ablöst. Was habt ihr vor?
Na, wir reden zumindest über friedensbewegtere Mitglieder der SPD. Davon gibt es ja noch ein paar. Die haben ein Manifest verfasst gegen die militärische Alarmrhetorik dieser Tage, wie sie das nennen. aber damit eben auch gegen die erklärte Politik der SPD-Parteispitze. Ob das für Unruhe in der SPD sorgt, frage ich gleich nach unseren SPD-Beobachtern, nämlich im Hauptstadtstudio.
Ja, und das Gespräch, das gibt's kurz vor 13:30 dann. Ich habe noch einen ganz kurzen Blick aufs Wetter. Es wird Stück für Stück wärmer, 16, 17 Grad in der Hauptstadt, 15 in Frankfurt oder 17 in Brandenburg an der Havel. 22 wären es heute maximal, morgen dann 25 Grad. Clemens Schulze wünscht einen schönen Nachmittag. Bis morgen, wenn Sie mögen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Es stockt davor mit etwa 10 Minuten Zeitverlust. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Dreieck Potsdam und Glindow ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Lee ist Stau, 45 Minuten plus. A11 Richtung Berliner Ring zwischen Kreuz Uckermark und Gramzow ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Fährberlin und Kremmen Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, A113 stadtauswärts, zwischen Spätstraße und Adlershof, Stau 20 Minuten plus. Prenzlauer Berg, Landsberger Allee, stadteinwärts, zwischen Storkow und Fritz-Riedel-Straße ist die rechte Spur gesperrt.
13 Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Einen Kurswechsel in der Sicherheitspolitik verlangen heute etwa 100 SPD-Mitglieder aus der ersten und zweiten Reihe. Kurs Frieden, nicht Krieg heißt ihr Ziel, das eindeutig in eine andere Richtung läuft, als es die SPD-Parteispitze will. Nachrichten dazu mit Anke Arndt.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelt sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gelangt. Das sind gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegalen Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament eingeräumt, dass es für seine Regierungskoalition schwierig wird. Der Sieg des nationalkonservativen Kandidaten Nawrocki bei der Präsidentenwahl stelle eine große Herausforderung dar, betonte Tusk. Mit der Vertrauensfrage wolle er sichergehen, dass er noch ein Mandat habe. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition.